Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Entlang der Neiße kämpfen die Menschen weiter mit dem Hochwasser. Auf ihrem Weg durch Sachsen hat die Flutwelle auch die historische Park- und Schlossanlage von Bad Muskau überschwemmt. Allein im Freistaat werden die Schäden auf mehrere hundert Millionen Euro geschätzt. Mindestens 9 Menschen sind im Dreiländereck Deutschland, Polen und Tschechien bisher ertrunken. Nun rüstet sich Brandenburg für das Hochwasser nicht nur an der Neiße, sondern auch an Spree und Oder.
Für ein paar Tage ist es ein Wasserschloss geworden, das sogenannte Neue Schloss im fast 200 Jahre alten Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau. Das Areal, das zum UNESCO-Welterbe zählt, wurde am Vormittag vom Neiße-Hochwasser überspült. Helfer versuchten mit Sandsäcken die Fluten zu begrenzen. Für die Stadt hätte es schlimmer kommen können, so der Bürgermeister.
Wir gehen mal von heute Mittag, 11, 12 Uhr aus, dass also 10, 12 Stunden jetzt der Wasserstand in etwa so bleiben wird und dass er dann eben sinkt. Und das Spannende wird eben dann sein, wie schnell der Pegel sinkt.
An einigen Stellen war der Druck des Wassers zu groß. Dieser Damm in dem flussaufwärts liegenden Ort Saga wurde überflutet. Die rund 80 Einwohner waren rechtzeitig in Sicherheit gebracht worden. In Görlitz hat sich die Lage entspannt. Die Anwohner beginnen mit den Aufräumarbeiten. Das am Wochenende geschlossene Wasserwerk arbeitet wieder. Dem Trinkwasser muss aber mehr Chlor zugesetzt werden, weil ein Brunnen verunreinigt war. Bundesinnenminister de Maizière lobte den Einsatz der vielen ehrenamtlichen Helfer.
Das Technische Hilfswerk, Ehrenamtler, die Freiwillige Feuerwehr, Ehrenamtler, die Bürger ehrenamtlich haben in einer erstklassigen Weise zusammengearbeitet. Dafür kann ich mich nur herzlich bedanken.
Die Flutwelle hat inzwischen Brandenburg erreicht. Hier steigt das Wasser von Spree und Neiße. Doch Experten hoffen, dass durch diese Talsperre bei Spremberg die Überflutung von bewohnten Gebieten verhindert werden kann. Pro Sekunde fließen derzeit 100 Kubikmeter Wasser in den See. Bis zu 2,5 Tage kann das Hochwasser zurückgehalten werden. Trotzdem behalten sich die Behörden in Brandenburg vor, noch heute Katastrophenalarm auszulösen.
In Polen hat das Hochwasser vor allem eine Stadt schwer getroffen, Bogatynia. Die Flutwelle richtete binnen weniger Stunden verheerende Schäden an. Auch nach dem Rückgang des Wassers gelangen Hilfsgüter nur schwer in den Ort, denn die meisten Straßen sind weiter unpassierbar.
In diese Häuser wird niemand mehr zurückkehren können. Was die Fluten übrig ließen, werden Bagger einreißen müssen. Bogatynia gleicht einer Trümmerlandschaft. Viele Bewohner begreifen erst jetzt, dass sie nicht nur ihre materielle Grundlage, sondern auch alle persönlichen Erinnerungsgegenstände verloren haben. Fotos, Schmuck, Briefe. Niemand hatte sie gewarnt, nichts konnten sie in Sicherheit bringen. Das war mein Leben. Gestern wollte ich nur noch eine Flasche Wodka trinken und mich in den Fluss werfen. Es fehlt vor allem an sauberem Wasser. Der Bürgermeister verteilt persönlich ein paar Flaschen mit Trinkwasser und appelliert im polnischen Fernsehen an die Landsleute. Bitte bringt uns alles, was ihr entbehren könnt. Wasser, Lebensmittel und Decken. In die Verzweiflung der Menschen mischt sich zunehmend Wut. Sie fühlen sich von den Behörden im Stich gelassen. Hier kommt keiner, um zu helfen. Alle gucken sich das nur an und fahren dann weiter. Keiner hilft. Ganze 4 Hubschrauber hat das Militär im Einsatz, um Hilfe zu den eingeschlossenen Menschen zu bringen. Auf dem Landweg ist die Stadt immer noch unerreichbar und es droht neue Gefahr. Wir müssen das Flussbett von Trümmern freimachen. Denn sollte eine zweite Flutwelle kommen, dann würden diese Trümmer das Wasser stauen. Bis vor 2 Tagen war Bogatynia eine der schönsten Städte in Niederschlesien. Heute ist sie eine Stadt unter Schock.
Auch in Teilen Tschechiens bleibt die Lage angespannt. An der Grenze zu Sachsen kämpfen hunderte Menschen weiter gegen die Fluten. In den übrigen Regionen haben in der Nacht die Aufräumarbeiten begonnen. Etwa 900 Haushalte sind noch immer ohne Strom. Die tschechische Regierung hat Soforthilfen in Höhe von 1,6 Millionen Euro beschlossen. Allein im Norden des Landes soll das Hochwasser einen Schaden von mehr als 160 Millionen Euro hinterlassen haben.
Mehr zur Lage im Dreiländereck und zu den Vorkehrungen in Brandenburg gibt es bei uns im Internet unter tagesschau.de. In Russland kämpfen hunderttausende Helfer gegen die verheerenden Torf- und Waldbrände. 200.000 Hektar Land stehen nach Behördenangaben noch in Flammen. Über der Hauptstadt Moskau liegt weiter giftiger Rauch. Es sterben doppelt so viele Menschen wie sonst. Ärzte hatten berichtet, ihnen sei verboten worden, die Brände als Ursache zu nennen. Präsident Medvedev reiste heute in eine Krisenregion rund 700 Kilometer östlich von Moskau.
Folklore in der Katastrophe. Das russische Fernsehen zeigt den Präsidenten als volksnahen Krisenmanager. Dmitri Medvedev versucht, die wachsende Kritik aus der Bevölkerung zu entkräften. Sondersitzung mit den Brandschützern, Ordensverleihungen an die sogenannten Helden, die gegen eine angeblich beispiellose Katastrophe kämpfen. Das, was gerade hier in Russland passiert, hat es noch nie gegeben, nirgendwo. Dafür haben wir die Lage noch erstaunlich gut im Griff. Ihr Verdienst hier ist es, dass wir es bereits geschafft haben, einige große Brandherde zu löschen, und das alles in der kurzen Zeit. Allein am Ural aber fressen sich noch 400 Großbrände in die Wälder. Bei Experten für Unruhe sorgt heute diese Feuerwalze vor Tscheljabinsk. Sie bewegt sich auf ein Atomkraftwerk und eine Wiederaufbereitungsanlage zu. Die Offiziellen versuchen sofort zu beruhigen. Die Feuerlöscharbeiten im Gebiet der Atomanlagen stehen kurz vor dem entscheidenden Durchbruch. Der Brand ist in Kürze Geschichte. Zumindest tun wir alles dafür. Die Atomanlagen scheinen im Moment gesichert. Der Smog aber erreicht heute Jekaterinburg, die viertgrößte Stadt Russlands. Weitere Millionen Menschen leiden, auch hier steigen die Krankenzahlen rapide. Und Regen scheint in Russland weiterhin nicht in Sicht.
Zu der Brandkatastrophe in Russland und wie die Politik damit umgeht, bringt das Erste heute Abend einen Film von Ina Ruck. Titel: Die Katastrophe und der Kreml. Sendebeginn 22.45 Uhr. In der nordindischen Himalaya-Region Ladakh sitzen noch immer zahlreiche ausländische Touristen fest, unter ihnen etwa 100 Deutsche. Am Wochenende waren heftige Regenfälle und eine Sturzflut über dem beliebten Bergwandergebiet niedergegangen. Mehr als 140 Menschen kamen ums Leben. Ganze Dörfer wurden von den Wassermassen abgeschnitten. 500 Menschen werden noch vermisst. Die Armee versucht, in die Gebiete um die Stadt Leh vorzudringen, um Bewohner und Ausländer in Sicherheit zu bringen.
Sie wollten im Himalaya wandern und bergsteigen. Nun liegen sie im Krankenhaus. Viele Touristen sind erschöpft oder sogar verletzt, weil sie tagelang eingeschlossen waren von Hochwasser- und Schlammlawinen. Die deutsche Botschaft Neu-Delhi hat heute einen Mitarbeiter in die Region geschickt, der die Rettung der Deutschen koordiniert.
Es sind ungefähr 60, 65 als freiwillige Helfer oder ehrenamtliche Helfer in den Projekten beschäftigt. Von denen wissen wir, wo sie sind und dass sie wohlbehalten sind. Von den Reisegesellschaften oder durch die Beantragung von sogenannten Reiseerlaubnissen wissen wir, dass ungefähr noch 30 weitere unterwegs waren.
6 deutsche Bergsteiger seien heute aus einem Tal in der Nähe der Stadt Leh in Sicherheit gebracht worden. Zu anderen sei der Kontakt noch schwierig. In Leh stehen Schlamm und Geröll, meterhoch in den Straßen, darunter werden weitere Opfer vermutet. Die Menschen wurden nachts von einer Sturzflut überrascht. Das Kind hier sei mit seiner Mutter von den Fluten erfasst worden, berichtet diese Armeeärztin. Dann seien beide auseinandergerissen und das Kind von Anwohnern gefunden worden. Die überlebenden und unverletzten Bewohner haben angefangen, Häuser und Straßen von Schlamm zu befreien. Doch jederzeit kann neuer Monsunregen kommen. Und der würde auch die Rettungsflüge für gestrandete Touristen erschweren.
Der deutsche Außenhandel kommt immer mehr in Schwung und lässt die Erwartungen steigen, dass sich Deutschland zügig von der Wirtschaftskrise erholt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes stiegen die Exporte im ersten Halbjahr um gut 18%. Die Branche hofft, bereits im kommenden Jahr wieder an alte Rekorde anknüpfen zu können. Noch stärker als die Ausfuhren zogen die Importe an. Sie erreichten im Juni den höchsten Stand seit Beginn der Statistik vor 60 Jahren. BlackBerry, der Name steht für internetfähige Handys, die vor allem wegen ihrer E-Mail-Dienste genutzt werden. Der kanadische Hersteller lässt den Datenverkehr seiner Kunden verschlüsselt über firmeneigene Server laufen und steht deshalb zunehmend in der Kritik. Vor allem arabische Staaten werfen dem Unternehmen vor, sein abgeschottetes Geschäftsmodell nutze auch Terroristen.
40 Millionen Kunden nutzen es weltweit, das sogenannte Smartphone BlackBerry. Mit ihm kann man nicht nur telefonieren, sondern auch E-Mails und Kurznachrichten verschicken und direkt im Internet recherchieren. REM, eine kanadische Firma bei Toronto, hat den BlackBerry entwickelt. Ein Grund des Erfolgs: die BlackBerry-Daten sind verschlüsselt und gelten deshalb als weitgehend sicher. Laut Firmengründer soll das so bleiben, sagte er vor ein paar Tagen. Wir kommentieren das eigentlich nicht, aber ich kann meinen Geschäftskunden versichern, dass unser Sicherheitsstandard unsere höchste Priorität ist, sagte Firmengründer Mike Lazaridis. In Saudi-Arabien kommt BlackBerry nun deshalb unter Druck. Angeblich aus Gründen terroristischer Bedrohung will die saudische Regierung Einblick in die BlackBerry-Daten der 700.000 Kunden dort. Wenn nicht, werden die BlackBerry-Dienste von den saudischen Behörden bis heute Abend gesperrt. Das ist eine sehr schwierige Situation. Auf der einen Seite soll BlackBerry die Wünsche der Saudis erfüllen, andererseits schauen ihre Kunden weltweit mit Sorge auf die Sicherheit ihrer Daten.
Obwohl die offizielle Frist abgelaufen ist, hat sich bis zur Stunde keine der beiden Seiten geäußert, was nun geschehen soll. Das nächste Land wartet übrigens schon. Ab 11. Oktober wollen die Vereinigten Arabischen Emirate BlackBerry-Dienste sperren, es sei denn, sie erhalten Einblick in die Daten der BlackBerry-Nutzer dort.
Sicherheitsbedenken beim Gebrauch von Internet-Handys haben auch die deutschen Behörden. Innenminister de Maizière sagte dem Handelsblatt, es gebe einen dramatischen Anstieg von Hackerangriffen, insbesondere auf Regierungsnetze. Die Regierung müsse deshalb sehr darauf achten, ihre Netze wirksam zu schützen. In Hamburg sind die Behörden gegen einen Treffpunkt mutmaßlicher Islamisten vorgegangen. Eine Moschee im Stadtteil St. Georg wurde geschlossen. Ihr Trägerverein ist ab sofort verboten. 2001 hatten die Behörden die Moschee schon einmal im Visier. Dort waren Attentäter des 11. September aus- und eingegangen.
6 Uhr früh Durchsuchung im Hamburger Bahnhofsviertel. In der Taiba-Moschee werden Rechner und Dokumente beschlagnahmt. Bis vor 2 Jahren war das Gebetshaus als Al-Quds-Moschee bekannt. Der Grund für die Schließung: Verstöße gegen die verfassungsmäßige Ordnung.
Wir können in Hamburg keine Kontaktstelle für einen Personenkreis zulassen, der sich für eine islamistische Gesellschaftsordnung einsetzt und diese im Zweifel auch mit Gewalt durchsetzen würde.
Von hier aus waren vor knapp einem Jahr Extremisten zur Terrorausbildung nach Pakistan und Afghanistan gereist. Und bereits vor dem 11. September 2001 trafen sich regelmäßig die Attentäter um Mohammed Atta hier. Die ehemalige Al-Quds-Moschee, für den Hamburger Verfassungsschutz bis heute ein internationaler Treffpunkt für radikale und gewaltbereite Islamisten aus Deutschland, Europa und sogar Syrien und Tschetschenien.
Es gibt ein Netzwerk dieser Dschihadisten in ganz Deutschland, in den verschiedensten Orten. Und die Quds-Moschee war einer ihrer zentralen Orientierungspunkte.
Davon distanzieren sich Muslimverbände deutlich, trotzdem Kritik an der Schließung.
Man soll Menschen, die das Zusammenleben in der Gesellschaft gefährden, rechtzeitig bestrafen. Aber ein Tabu bleibt ein Tabu, ein Gebetshaus darf nicht geschlossen werden.
Durch die Auswertung der Daten erhoffen sich die Ermittler neue Erkenntnisse über die Finanzierung des islamistischen Netzwerks.
Die deutsche 4x100-Meter-Staffel der Frauen hat bei der Schwimmeuropameisterschaft in Budapest überraschend Gold gewonnen.
Daniela Samulski, Silke Lippock, Lisa Witting und Daniela Schreiber sorgten für einen goldenen Auftakt der Beckenwettbewerbe in Budapest. Dabei hatte die deutsche Staffel vor dem letzten Wechsel noch auf Rang 4 gelegen. Schlussschwimmerin Daniela Schreiber zog aber noch in eindrucksvoller Manier an Großbritannien und Schweden vorbei zum kaum mehr für möglich gehaltenen deutschen Erfolg. Für Paul Biedermann aus Halle reichte es über die 400 Meter Freistil zum Silberrang. Der Weltmeister, auf der 3. Bahn von oben schwimmend, musste sich trotz seines starken Schlussspurts dem 18-jährigen Franzosen Yannick Agnel geschlagen geben. 13 Hundertstel Sekunden fehlten Biedermann am Ende zu Gold.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 10. August.
Ein kleines Hoch über Süddeutschland beschert uns morgen überwiegend freundliches Wetter und steigende Temperaturen. Das Tief bei Schottland zieht gleichzeitig zur Nordsee und von dort erreichen uns im Laufe des Nachmittags auch wieder Wolken mit Schauern und Gewittern. Im Norden und Nordosten gibt es in der Nacht noch vereinzelte Schauer, sonst teils wolkig, teils klar, örtlich bildet sich Nebel. Am Tag scheint häufig die Sonne, hier und da auch mal kompaktere Wolken und bevorzugt in Odernähe sowie am Alpenrand einzelne Schauer oder Gewitter. Später wird es im Nordwesten wieder wolkiger und es gibt einige zum Teil gewittrige Schauer. Abgesehen von Schauer- und Gewitterböen schwacher bis mäßiger Wind aus meist südwestlicher Richtung. Am Alpenrand heute Nacht nur 9, in Brandenburg bis 17 Grad. An der Nordsee morgen 23, am Oberrhein bis 29 Grad. Ab Mittwoch wird es wieder kühler, dabei gestaltet sich das Wetter wechselhaft mit etwas Sonne, vielen Wolken und Schauern oder Gewittern. Am Freitag wird es im Westen wieder ein wenig freundlicher, während in der Südosthälfte gebietsweise starker Regen möglich ist.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 22.15 Uhr mit Tom Buro. Darin Hochwasser in Sachsen, massive Kritik an den Behörden und Machtkampf in Nordrhein-Westfalen, Gerangel um den CDU-Vorsitz.